Oder werden die überhaupt genutzt von den Lehrkräften? Das war eine ganz wichtige Frage für uns. Und da haben wir halt auch eine Menge Probleme gefunden. Da gab es dann zum Beispiel Geräte, die waren gar nicht kompatibel mit dem, was an der Schule eigentlich Standard war. Wir haben auch zum Beispiel Probleme gefunden bei der Frage, was dürfen die Lehrkräfte damit überhaupt machen?
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.
Und heute möchte ich mehr über die Digitalisierung an Schulen in der EU wissen. Mein heutiger Gast ist Sven Köhling. Hi Sven, danke, dass du dir heute Zeit nimmst. Kannst du uns einmal kurz erzählen, was du am Europäischen Rechnungshof machst?
Ja, mache ich gern. Also mein Name ist Sven Köhling. Ich bin hier beim Europäischen Rechnungshof in Luxemburg seit 1997, bin Prüfungsleiter hier für verschiedene Audits, wie wir sagen. Das heißt, wir schauen uns eben bestimmte Themen immer an, wo es um europäisches Geld geht in der Regel. Und dann schauen wir, was passiert mit dem Geld, wie kann man das besser verwenden oder wird es überhaupt gut verwendet. Und in dem Rahmen führen wir halt Prüfungen in den Mitgliedstaaten durch.
Okay, danke. Genau, 2023 hat der Europäische Rechnungshof ja einen Bericht oder einen Sonderbericht über die EU-Unterstützung für die Digitalisierung von Schulen veröffentlicht. Ich wüsste jetzt einmal gern grundsätzlich, warum ist Digitalisierung von Schulen eigentlich wichtig?
Also, das haben wir uns auch gefragt. Und die Frage ist eine sehr gute, weil es geht einmal überhaupt um die Frage, warum ist Europa zuständig dafür? Ja, weil in Deutschland und auch in den anderen Ländern in Europa ist es ja in der Regel so, dass Schule, Schulpolitik, das ist alles national. Da hat Europa also eigentlich gar nichts mit zu tun. Aber was hier ganz wichtig ist, Europa gibt Geld. Das heißt, hier wird europäisches Steuergeld investiert in Schulen, und zwar um die Digitalisierung zu fördern. Warum ist das wichtig? Das haben wir uns auch natürlich nicht nur wegen des Geldes gefragt, sondern auch grundsätzlich. Da haben wir uns einfach mal umgehört, zum Beispiel bei der OECD. Die machen da sehr viele Studien. Da gibt es die berühmte PISA-Studie. Und da steht eigentlich drin, wozu das dienen soll, also wie das helfen soll, dass zum Beispiel Ergebnisse in der Schule besser werden, dass die Schülerinnen und Schüler halt besser vorbereitet werden, auch auf die Berufswelt und auch einfach überhaupt mit der digitalen Welt klarkommen. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt für uns die Frage zu stellen, was hat eigentlich das europäische Geld hier gebracht? Also ist da Mehrwert erzielt worden? Welche Ergebnisse sind da eigentlich in den Schulen erreicht worden?
Und tut die EU also damit was, um die Schulen in den Mitgliedstaaten bei der Digitalisierung auf den gleichen Stand zu bringen? Oder was ist der Zweck?
Ja, also da gibt es im Prinzip grundsätzlich mal zwei Paar Schuhe oder zwei verschiedene Initiativen. Die Kommission in Brüssel, die haben seinerzeit in 2016 haben die einen Digital Education Action Plan, also einen Plan vorgestellt, um überhaupt Digitalisierung in der Erziehung oder Ausbildung insgesamt, nicht nur Schulen, zu fördern. Das heißt, durch einmal grenzüberschreitende Initiativen, indem man eben das Schule zum Beispiel besser zusammenarbeiten in verschiedenen Ländern und das aber auch zum Beispiel sagen wir mal, einfache Dinge verbessert werden, also zum Beispiel Grundkompetenzen vermittelt werden können in den Schulen. Und das Ziel dieser ganzen Maßnahme ist im Prinzip in der Tat ein, sagen wir mal, einheitlich hohes Niveau zu schaffen, weil das ist halt in Europa sehr unterschiedlich, je nachdem, wie intensiv die einzelnen Mitgliedstaaten das bereits gefördert haben, wie viel Geld die haben. Und was die also mit diesem Geld machen. Und ausgehend von diesem Digital Education Action Plan haben wir dann geschaut, welche Geldmittel sind in dem Zusammenhang geflossen. Da gibt es ganz unterschiedliche Quellen dafür. Und zwar im Wesentlichen waren das eigentlich Mittel aus den Strukturfonds. Also man muss dazu wissen, in Europa gibt es sogenannte Strukturfonds, die dafür sorgen sollen, dass wirtschaftliche Unterschiede in Europa ausgeglichen werden. Das heißt hier zum Beispiel, dass Schulen in ärmeren Regionen eben aus diesen Mitteln gefördert werden konnten. Das sieht man auch so ein bisschen in unserem Bericht. Wenn man schaut, wo wir gewesen sind, bei welchen Schulen, wir haben das ja hinten dargestellt, wo man dann sieht, zum Beispiel, wir waren in Süditalien, wir waren in Griechenland, aber wir waren auch in Polen. Das heißt, hier haben wir Länder, die ein geringeres Wohlstandsniveau haben als zum Beispiel Deutschland und wo dann eben auch diese EU-Mittel dazu dienen sollen, dieses Niveau etwas nicht auszugleichen, aber zumindest den Abstand zu verringern. Es gibt aber auch andere Mittel dann hier in dem Rahmen. Die hat zum Beispiel Deutschland genutzt. Das war auch der Grund, warum wir Nordrhein-Westfalen dann geprüft haben. Das ist diese sogenannte Aufbau- und Resilienzfazilität. Also das ist ein Fonds, wenn man so will, der nach der Covid-Pandemie aufgelegt worden ist und mit dem also auch unter anderem Digitalisierung gefördert werden soll, weil man halt während der Covid-Pandemie festgestellt hat, dass zum Beispiel Schulen eben gerade nicht vorbereitet waren auf digitalen Unterricht. Und Deutschland hat also sich entschieden, aus diesem Fonds dann auch Mittel einzusetzen, die für die Digitalisierung der Schulen genutzt wurden. Zum Beispiel, wie wir das in Nordrhein-Westfalen hatten, da wurden etwas über 100 Millionen Euro dann verwendet, um Laptops für Lehrkräfte zu kaufen. Das war auch dann das, was wir vor Ort geprüft haben.
Okay, und wie schätzt du jetzt konkret den Erfolg des Aktionsplans der Kommission ein?
Also, da muss man zu sagen, der Aktionsplan, der geht eigentlich wesentlich weiter als die Prüfung, die wir gemacht haben. Und der Aktionsplan von 2016 ist auch dann 2020 ersetzt worden durch einen neuen Aktionsplan, gerade im Angesicht dieser Covid-Krise. Was wir eigentlich im Wesentlichen im Rahmen unserer Prüfung gemacht haben, ist zu schauen, wie ist die Lage in den Schulen. Deswegen haben wir auch die Umfrage gemacht. Wir haben eine Umfrage in insgesamt 45.000 Schulen gemacht, in 6 verschiedenen Mitgliedstaaten, unter anderem eben auch in Nordrhein-Westfalen. Und wir wollten einfach wissen, was hat nicht funktioniert. Der Grund war auch der, dass der Aktionsplan einen etwas längeren Zeithorizont hat und es zum damaligen Zeitpunkt, also wir sind vor Ort gewesen 2022, noch nicht sehr viele Ergebnisse gab, weil dieser Plan gerade erst in der Umsetzung war. Trotzdem wollten wir aber wissen, was kann man an der laufenden Umsetzung des Plans noch verbessern?
Wie läuft denn diese Umsetzung quasi ab?
Ja, das ist ganz interessant. Der Plan selbst ist eigentlich unabhängig von EU-Finanzierung. Also der gilt in Finnland genauso wie in Italien, obwohl Finnland zum Beispiel überhaupt keine EU-Mittel einsetzt. Das heißt, hier kann auch der Mitgliedstaat selbst das natürlich finanzieren. Deutschland hat das im Wesentlichen auch früher so gemacht. Deswegen ist die EU-Finanzierung eigentlich nicht an den Plan gebunden. Und sie ist auch zeitlich zum Teil schon vor dem Plan selbst erfolgt. Also wir waren zum Beispiel in Italien. Italien hatte schon ein Programm zur Digitalisierung der Schulen, was in 2014 begonnen hat. Und das haben wir geprüft. Das neue Programm, was man dann geplant hatte mit dieser Aufbau- und Resilienzfazilität, das war noch gar nicht so weit vorangeschritten, dass wir es schon prüfen konnten. Das ist ganz wichtig, weil wir natürlich hier als Rechnungshof in erster Linie nach dem Geld schauen und uns das interessiert hat. Und wir wussten auch, dass wenn es systematische Schwächen gibt in den Schulen, dass wir das sehen würden anhand der Vergangenheit. Und wir konnten daraus dann auch Schlüsse ziehen, was zu verbessern sein würde und inwiefern die neuen Pläne, wenn man so will, oder auch dieser Aktionsplan, inwiefern der möglicherweise auch zu überarbeiten war dann.
Okay, und wie sieht das aus bei Deutschland? Also ich konnte dem entnehmen, dass die Unterstützung durch die EU jetzt gar nicht ausgeschöpft wurde. Woran lag das oder liegt das?
Ja, das ist halt ein ganz interessantes Phänomen, was wir hier in Deutschland haben. Das hängt zum einen damit zusammen, dass Deutschland in der Vergangenheit keine EU-Mittel für die Schulen in Anspruch genommen hat. Das ist ganz wichtig. Das heißt, jeder Mitgliedstaat ist ja erstmal für sich selbst verantwortlich und muss natürlich alles, was er an Aufgaben hat, finanzieren. Dazu gehören auch die Schulen. Es kommt noch dazu, dass Schulpolitik an sich auch keine EU-Angelegenheit ist, sondern die EU nur unterstützend und koordinierend tätig wird. Ne? Zum Beispiel Lehrinhalte hat die EU nichts mit zu tun. Das machen alles die Mitgliedstaaten selbst, die Schulministerien zum Beispiel in einzelnen Bundesländern, die sind dafür verantwortlich. Und in Deutschland hat man im Rahmen der Covid-Pandemie hat man festgestellt, dass die Digitalisierung der Schulen sich sehr stark verbessern muss. Deswegen, es gab ja vorher schon einen Digitalpakt in Deutschland und den hat man dann aufgestockt nochmals. Und dann ging es um die Frage, wie finanziert man das? Und da Deutschland eben auch einen Anspruch auf Mittel aus dieser Aufbau- und Resilienzfazilität hat, wie alle anderen Mitgliedstaaten eben auch, hat man dann einfach 500 Millionen daraus genommen und hat gesagt, da können wir die Geräte für die Lehrkräfte mitfinanzieren. Es gibt da noch ein anderes Projekt, das ist eine bundesweite Bildungsplattform, die beschreiben wir, glaube ich, auch in unserem Bericht. Da sind ungefähr, ich meine, 529 Millionen für vorgesehen gewesen. Und dann gab es noch Lehrerbildungszentren, die auch noch unterstützt werden sollten, wo dann zum Beispiel Forschung betrieben wird im Hinblick auf Digitalisierung. Das Ganze ist natürlich, aus unserer Perspektive ist das sehr fragmentarisch, weil man eben nur diese einzelnen Aktionen hat. Wir haben insofern ja hier nicht den Fall, dass jetzt die Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen mit Anbindung an das anstelle des Internet von der EU gefördert würde, sondern es ist halt nur ein kleiner Teil. Aber jeder Mitgliedstaat kann das selbst entscheiden. Wir können das nicht vorschreiben. Wir können nicht sagen, ihr müsst jetzt das europäische Geld verwenden. Ja, es gibt halt nur einen bestimmten Topf, der da ist und jeder Mitgliedstaat entscheidet dann, wie er das Geld verwenden möchte und ob es in Schulen einsetzt oder ob es irgendwo anders einsetzt. Und Deutschland hat diese Entscheidung halt getroffen, also haben wir dann natürlich, wenn wir in Deutschland tätig waren, haben wir die Prüfung natürlich auf die Laptops für die Lehrkräfte konzentriert, weil das war das Projekt, was am weitesten fortgeschritten war 2022. Die Plattform, die war noch in den Anfängen und da konnten wir nur in das Konzept schauen. Und interessant war für uns hier nicht nur die Frage, sind diese Geräte alle gekauft worden? Das ist relativ unproblematisch gewesen. Die Schulen in Nordrhein-Westfalen hatten auch alle davon profitiert, also fast alle. Die Frage war aber zum Beispiel, haben diese Schulen überhaupt Strategien, um diese Geräte einzusetzen? Oder werden die überhaupt genutzt von den Lehrkräften? Das war eine ganz wichtige Frage für uns. Und da haben wir halt auch eine Menge Probleme gefunden. Da gab es dann zum Beispiel Geräte, die waren gar nicht kompatibel mit dem, was an der Schule eigentlich Standard war. Wir haben auch zum Beispiel Probleme gefunden bei der Frage, was dürfen die Lehrkräfte damit überhaupt machen? Gab es dann auch welche, die haben da einfach ihre Privatgeräte weiter benutzt, weil denen das alles so kompliziert war. Es war alles sehr bürokratisch. Da ging es um Datenschutz und solche Dinge. Das ist alles immer sehr sensibel. Und es ging aber natürlich auch letztendlich in zweiter Hinsicht um die Frage, gibt es überhaupt eine Strategie in Nordrhein-Westfalen, eine digitale Bildungsstrategie, in die sich das Ganze einordnet? Und die gab es. Die gab es aber nicht überall. Also zum Beispiel in Griechenland war das ganz anders. Die hatten keine in sich kohärente Strategie. Die hatten viele einzelne Aktionen, die auch für Computer gekauft, die haben eine Plattform, so eine Lernplattform gemacht, aber das war strategisch halt nicht so, wie wir es vielleicht erwartet hätten. Aber wir haben uns auch die Frage gestellt, gibt es eben Medienkonzepte? Das ist auch etwas, was sehr wichtig ist, dass überhaupt eine Schule einen Ansatz hat. Was mache ich mit den Geräten? Also wofür nutze ich die eigentlich? Und inwiefern hilft das den Schülerinnen und Schülern? Und da gab es auch große Unterschiede, weil eben hier es auch keine Regelungen gab. Also man musste sowas nicht haben. Das hing davon ab, welche Initiativen die Schulen hatten oder welche Initiativen die Schulträger oder die Schulbehörden einfach hatten. Und da gab es natürlich in Europa große Unterschiede. Aber da muss ich sagen, war Nordrhein-Westfalen eigentlich relativ weit fortgeschritten, weil dort die Landesregierung das schon, ich glaube 2018, zur Auflage gemacht hatte, dass die Schulen sich überhaupt Gedanken machten, was mache ich denn mit den Materialien? Haben wir halt in anderen Ländern oft gesehen, da hing es sehr stark von den Lehrkräften ab. Da hatten die halt gute Informatiklehrer da, die wussten natürlich, was sie mit den Geräten da so machen sollten, nicht? Aber es hing eben immer sehr stark davon ab, was die jeweiligen Lehrkräfte so für ein Engagement hatten. Also das sah man dann auch. Und wir haben ja 35 Schulen insgesamt besucht damals. Aber was viel wichtiger war, war unsere Umfrage bei den Schulen in diesen 6 Ländern. Also das war jetzt nicht nur in Nordrhein-Westfalen, wir waren zum Beispiel in Österreich, wir waren in Italien, wir waren in Polen, wir waren in Griechenland wir waren auch in Kroatien. Das heißt, diese Länder haben wir uns dann natürlich genau angeschaut und aber haben auch in jedem Land natürlich dann uns intensiv mit den jeweiligen Digitalisierungsstrategien, sofern sie dann natürlich da waren, beschäftigt.
Okay, und was passiert, wenn diese EU-Finanzierung oder Förderung beendet ist? Gibt es Möglichkeiten, wie die fortgeführt werden soll? Der Takt geht ja bis 2027.
Genau, das ist auch eine ganz interessante Frage für uns gewesen. Denn man muss dazu wissen, die EU-Finanzierung, die ist immer nur für 7 Jahre sichergestellt. Das heißt, Mitgliedstaaten können dann sich bestimmte Programme genehmigen lassen, wo sie sagen, wir möchten dieses oder jenes fördern. Und diese Laufzeit ist 7 Jahre. Danach ist in der Regel keine Anschlussfinanzierung sichergestellt, es sei denn, der Mitgliedstaat sagt, wir möchten das weiterführen. Für uns war das nicht ganz so wichtig, weil das, sagen wir mal, relativ abstrakt ist, weil man dazu auch wissen muss, dass diese Finanzierungsprogramme jeweils relativ groß sind und dann wiederum die Digitalisierung der Schulen nur einen kleinen Teil erfasst. Das heißt, uns war wesentlich wichtiger, die Frage zu stellen, wie kann der jeweilige Mitgliedstaat denn die Finanzierung überhaupt sicherstellen? Und das ist in der Tat manchmal relativ problematisch gewesen, weil natürlich, wenn es EU-Geld gibt, ist man davon vielleicht auch sogar abhängig. Und dann müsste man, wenn man das weiterführen will, natürlich nationale Mittel mobilisieren oder weiterhin auf EU-Geld zugreifen. Wir haben in Kroatien zum Beispiel gesehen, da wollte man das national weiterfinanzieren. Also es gab ein großes EU-Projekt, Digitalisierung der kroatischen Schulen. Da gibt es ungefähr 1400 Schulen. Und die waren da relativ weit. Und die haben das über 7 Jahre haben wir das durchgeführt. Und dann ab 2023, 2024 machen die weitere Finanzierung rein national. Hat die EU also nichts weiter mit zu tun. Aber das Risiko gibt es natürlich, dass eine Weiterführung nicht erfolgt oder nicht ausreichend erfolgt. Weil man muss ja zum Beispiel, wenn man jetzt Geräte beschafft, dann muss man natürlich die Lehrkräfte auch weiter schulen. Und da hing es dann natürlich immer von dem Mitgliedstaat ab, ob er diese Mittel zur Verfügung stellen konnte oder nicht. Weil das war nicht garantiert, dass die EU das weiterfinanzieren würde. Das war zwar durchaus der Fall. Also Italien hat das zum Beispiel gemacht. Die haben dann viele Lehrkräfte geschult. Das ist von der EU bezahlt worden. Aber wir haben es dann auch zum Teil sogar gesehen, da fehlten dann einfach Mittel und die Schulung konnte nicht fortgesetzt werden, weil diese Anschlussfinanzierung nicht sichergestellt war. Das kann in der Tat vorkommen, ja.
Ich glaube, du hast gerade schon gesagt, wie das andere Länder machen. Wir haben festgestellt, Deutschland bleibt halt im EU-Durchschnitt bei der digitalen Ausstattung an Schulen. Also steht da hinten an ein wenig oder ist nicht im vorderen Feld. Was machen denn andere Länder besser?
Ja, also das ist eine ganz schwierige Frage, weil es so ist, also als ich in der Schule war, da gab's schon Computer, aber das waren nur sehr spezielle Leute, die sich damit beschäftigt hatten. Ich gehörte nicht dazu. ist halt die Frage, wie ist das miteinander verknüpft? Also lernt man damit besser oder nicht? Ne? Ich habe an der Kreidetafel rechnen gelernt. Wir haben dann auch im Rahmen unserer Prüfung gesehen, also ich war da nach langer Zeit das erste Mal wieder in einer Schule. Man kann das jetzt auch mit Tablets lernen und da gibt es tolle Spielchen, die man machen kann. Und dann, klar, es kostet alles Geld. Und für uns war es halt wichtig, überhaupt muss man die grundsätzliche Frage zu stellen, braucht man das eigentlich alles? Muss jeder Schüler, jede Schülerin, brauchen die ein eigenes Gerät zum Beispiel? Ne? Ist das wichtig? Ne? Oder gab auch eine andere interessante Frage, Handys. Es gab da Schulen, die haben gesagt, super, wir finden es toll, wenn die Schülerinnen und Schüler mit Handys kommen, die können wir einsetzen im Unterricht. Andere haben gesagt, nein, wir finden das ganz schlecht und wir haben das verboten zum Beispiel. Das wollen wir gar nicht. Ne? Und wir aus unserer Perspektive jetzt des Rechnungshofs, wir sind ja keine Experten in digitaler Erziehung. Also wir können im Prinzip nicht sagen, was besser ist. Wir können nur sagen, okay, was ihr da machen wollt, ist das begründet? Macht das Sinn? Gibt es dafür Pläne? Was wollt ihr damit erreichen? Nur diese Frage haben wir gestellt. Oder digitales Lehrmaterial. Macht das Sinn, einfach nur Schulbücher zu digitalisieren? Oder sollte man vielleicht sich ein bisschen mehr dazu überlegen? Ne? Also wir haben am Ende das alles zusammengefasst, was wir gefunden haben. Aber wir haben eben gesehen, das passt oft nicht so gut zusammen. Weil gerade mit der Covid-Krise hat die Politik auch sehr viel Aktionismus betrieben. Das heißt, wir haben gesehen, da wurden eben einfach mal schnell Geräte gekauft. Weil ja, man brauchte halt ein paar Tablets oder so. Die wurden dann aber möglicherweise nach Ende der Pandemie gar nicht mehr gebraucht, weil es gar keine Konzepte in den Schulen gab, die Dinger einzusetzen. Ja? Das mag vielleicht im Einzelfall geholfen haben, aber was halt fehlte, war einfach eine grundsätzliche Überlegung, was wollen wir erreichen? Also eigentlich müsste man vorgehen und sagen, was wollen wir eigentlich in der Schule erreichen? Was sollen die Kompetenzen sein, die wir haben wollen? Und dann müsste man daraus praktisch zurück den Bedarf ermitteln. Wir haben zum Beispiel gesehen, es gibt durchaus Schulen, die haben dann Gigabit-fähigen Anschluss, haben den aber gar nicht gebraucht, weil sie auf diese Datenmengen überhaupt nicht kamen. Ne?
Und was meinst du, wie kann man das Ganze verbessern?
Also, das ist so, wir machen ja immer Empfehlungen im Rahmen unserer Berichte und wir haben natürlich einmal Empfehlungen gemacht, die beziehen sich nur auf die Kommission, auf die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten für diesen Digital Education Action Plan. Das ist, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz so konkret für einzelne Schulen jetzt. Aber wir haben unter anderem auch eine Empfehlung gemacht, wo wir gesagt haben, die EU-Mittel, die müssen eigentlich viel mehr verbunden werden mit den Zielen, die eigentlich damit erreicht werden sollen, mit dem Bedarf, den die Schulen überhaupt haben und dann natürlich auch mit den erwarteten Ergebnissen, weil das ist die ganz große Frage für uns gewesen, was will man am Ende damit erreichen? Soll die Qualität der Bildung insgesamt verbessert werden zum Beispiel? Das haben wir eigentlich nirgendwo gesehen, das konnte uns niemand sagen, denn das ist in der Tat eine große Frage.
Also, ja, kannst du vielleicht einmal ein großes Fazit ziehen?
Also ein großes Fazit eigentlich, was wir als Prüfer ganz toll fanden, was ganz wichtig ist, das war die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Schulen. Also ich bin, wie gesagt, in 35 Schulen gewesen in 6 verschiedenen Ländern. Die haben eigentlich alle die gleichen Probleme, egal ob man nach Griechenland geht oder ob man Deutschland geht oder ob man nach Italien geht. Was wir sehr gut fanden, viele von den Schulen waren schon sehr gut international vernetzt. Die hatten viele Partnerschulen. Das ist auch Teil dieses Digital Education Action Plans. Da gibt es zum Beispiel E-Twinning. Das ist ein ganz gutes Projekt. Da gibt es dann Selfie. Das ist so, wo die Schulen sozusagen ihre digitale Entwicklung testen können. Da haben wir halt gesehen, in einigen Ländern war das sehr gut genutzt, in anderen Ländern war es fast überhaupt nicht genutzt. Es war unbekannt, das sieht man auch in dem Survey. Und da würden wir uns halt freuen, wenn sich das verbessern würde, wenn man diese Dinge, die da zur Verfügung stehen, mehr nutzt und wenn sich halt auch die Schulen viel besser über die Grenzen hinweg miteinander vernetzen. Also da muss es viel mehr Austausch geben. Das andere waren mehr technisch, diese digitalen Konzepte, Medienkonzepte. Da muss es einfach eine Verbesserung geben im Hinblick darauf, dass die Schulen sich bewusst sein müssen, was wollen wir erreichen mit unserer Ausstattung. Und das Dritte, was wir natürlich hier haben, ist ganz einfach erstmal ein vernünftiger Internetanschluss. Ne? Und Nordrhein-Westfalen liegt da gar nicht so schlecht. Also wir sehen das hinten in dem Survey-Ergebnis. da ist man schon sehr weit, aber wenn man jetzt zum Beispiel in Griechenland schaut, da ist das ziemlich schwierig. Da haben wir also Schulen, die sind da weit von einem Gigabit-Anschluss entfernt und werden da auch noch einige Zeit drauf warten müssen. Das ist halt auch sehr wichtig und da haben wir dann natürlich gesagt, die Kommission, die soll das Ganze viel besser überwachen und im Hinblick auch darauf, dass man das Ziel, es gibt ein europäisches Ziel, dass bis 2025 eben alle Schulen auch einen gigabitfähigen Anschluss haben sollen. Ne? Das ist ganz wichtig. Und ich denke, in Nordrhein-Westfalen erreicht man das oder hat es vielleicht sogar schon erreicht. Ich kann mich erinnern, man war da relativ weit, aber ja, andere Länder, Griechenland zum Beispiel, da wird das möglicherweise nicht möglich sein. Also da wird es vielleicht doch noch etwas länger dauern, leider.
Ja, Sven, danke dir für die aufschlussreichen Antworten. Ansonsten, wenn ihr noch mehr Podcasts von uns hören wollt, dann hört doch mal bei salon5.org oder auf Spotify vorbei. Uns gibt es auch auf Instagram und TikTok. Da findet ihr mehr Input zur Europawahl. Checkt einfach salon5_ und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke.
Vielen Dank.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.